Skalierung ist ein händischer Prozess. Das klingt ja komplett komisch eigentlich, weil man ja genau das Gegenteil will. Und ich glaube, dass das auch viele erwarten. Also beschäftigen sich mit Skalierung und danach nur noch Arbeit am System. Und da ist ein Denkfehler drin. Und ich merke, dass ihr es euch da selbst manchmal ziemlich schwer tut. Und deswegen müssen wir darüber reden. Was hast denn du eigentlich für eine Aufgabe als Unternehmer und Unternehmerin in so einem Prozess? Und warum ist es eigentlich wichtig, sich die Hände schmutzig zu machen? Und was hat das damit zu tun mit der Kraft und der Energie und dem Wumms, wie es früher mal war? Darum geht es jetzt in dieser Folge. Aufpassen für alle, die gerade sich mit Skalierung beschäftigen. Jetzt geht's los.
Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann.
Und damit auch von uns ein aufmerksames und herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast heute hier im Sommer. Oder ist schon? Ja, ist Sommer. Hallo, Johannes.
Hallo, ich habe mich gerade kurz vor günstigerweise von einer Podcast-Folge verschluckt.
Das ist ja doof. Dann schluck dich mal aus. Wir reden heute nämlich über Skalierung und warum das ein super händischer Prozess ist. Johannes, sag mal, ja. Warum ist denn das so ein händischer Prozess? Warum reden wir da heute überhaupt drüber?
Kennt ihr das? Ihr wollt euer Unternehmen skalieren und ihr fangt an zu arbeiten und denkt euch, Mensch, das ist ja aber total händisch, was ich da gerade mache. Das ist ja gar keine Unternehmeraufgabe. Das skaliert ja null, was ich da gerade mache. Ne? Und darüber wollen wir mal reden, weil ich merke nämlich, Erik, dass es bei all dem, was da zu tun ist, manche so ein bisschen ein falsches Bild haben von ihrer Aufgabe. Also, ne, wir haben letztes Mal geredet, am Unternehmen arbeiten und ne, dass das auch seine Schattenseiten hat. Und hier ist eine davon. Wenn du nämlich denkst, naja, ich als Unternehmer, ich schwebe über diesem Unternehmen und ich gebe die tollen Konzepte da rein, ne? Und dann glaube ich, dass viele Unternehmer auch vergessen haben und auch verlernt haben, richtig zu arbeiten. Ich bin heute sehr hart mit euch, aber es ist halt notwendig manchmal. Denn ich erlebe immer wieder, dass so ein Team losläuft, die sagen, okay, passt mal auf, wir haben bisher eine Dienstleistung oder ein Angebot gehabt, das war so halb skalieren, das war noch nicht ganz fokussiert. Wir haben es doch immer sehr stark abgewandelt. Und jetzt packen wir das an. Und dann fangen die an, Wunschkundengespräche zu führen, ne? Und auch da sind Unternehmer und Unternehmerinnen immer noch mit dabei und sagen, ja, alles klar, Wunschkundengespräche, geht los, ne? Da finden wir die Positionierung raus und dann, das ist ja auch noch Strategiearbeit. Richtig, Erik?
Ja.
Und dann, bauen wir das. Und dann muss das Team einfach nur noch in einer neuen Kundenreise abbilden. Neues Angebot wird konzeptioniert. Und dann müssen die das einfach nur tun. Und das ist soweit so gut. Also das heißt nämlich, guck mal, das Team, ne, die haben jetzt die Aufgabe, das zu machen. Und ich finde schon, dass sich da was ändert. Nämlich, dass so ein bisschen das Team dann auch da bei der Aufgabe mehr in Verantwortung ist, ne, weil sie dann ihr eigenes Modell bauen. Ich merke aber, dass ganz viele Unternehmer dann loslassen, weil sie nämlich denken, ja gut, das sind ja totale Fachkraftaufgaben, was haben die denn mit mir zu tun? Also jetzt muss zum Beispiel ein neues standardisiertes Vorprodukt gebaut werden oder es geht darum, ein Angebot, eine neue Beratungsleistung aufzubauen oder eine Academy oder was gibt's noch? Du fängst jetzt auf einmal an, wirklich ein eigenes Produkt zu bauen. Und da kannst du natürlich sagen, naja, ab jetzt wisst ihr ja, was er braucht und dann meldet ihr euch einfach, wenn was ist. Und es gibt sicherlich auch Unternehmensgrößen, wo die Teams das so oft schon gemacht haben, dass das gerechtfertigt ist. Ich glaube aber, dass viele Unternehmer da sich wirklich das Leben ein bisschen zu leicht machen und zu früh rausgehen. Denn auf diesem Weg, diese neuen Dinge zu bauen, werden sehr viele Widerstände entstehen. Und da braucht es Unternehmer an Bord. Und das bedeutet, das, was da zu tun ist, extrem händische Arbeit. Und das möchten wir heute beleuchten. Ich glaube nämlich, dass da ein vollkommener Fehlannahme herrscht, dass man, sobald man ein gewisses Level erreicht, dass nur noch skalieren bergauf geht, oder Erik?
Ja, es wird heute auch um eine Kompetenz gehen, nämlich um die Kompetenz, Systeme zu schaffen, weil die auch nicht immer gut vorhanden ist oder nicht ausreichend vorhanden ist und total eine Eigenschaft ist, die man lernen darf, die manchmal so ein bisschen mit dem Feigenblatt, ich mache alles selbst und arbeite 80 Stunden, ein bisschen übertüncht wird. Deswegen geht's heute genau auch um dieses Thema.
Und wir sehen immer wieder, dass Teams daran wirklich vor Wänden laufen und unnötig viel Energie verlieren, weil dieser Prozess, der da vor euch liegt, gedacht wird, jetzt beschäftigen wir uns mit Skalierung und wir bauen nur noch, ne, skalierbare Lösung, das ist doch ein großer Teil davon. Aber es halt bedeutet eben auch zum Teil die Arbeit wirklich zu tun, ne? Und die ersten Workshops mit Kunden selbst mitzumachen. Das muss nicht alles der Unternehmer machen, das können auch andere machen, ne? Aber das ist erstmal individuell. Und manchmal hat man auch das Gefühl, das ist irgendwie so ein Schritt zurück, oder, Erik? Jetzt mache ich wieder Workshops als Führungskraft oder als der Systembauer. Da bin ich doch schon rausgewachsen, ne?
Stimmt, ja.
Aber das, was ich euch gerade beschreibe, ist eben der Unterschied, ob du das wirklich ernst meinst und nochmal in Feldversuch rausgehst und sagst, nee, wenn man ein System baut, Erik, dann reicht es doch nicht, das auch konzeptionell auf dem Blatt Papier zu bauen, weil die Gefahr, dass das dann nicht funktioniert, ist richtig, richtig groß.
Ja.
Und dann lässt du das, na, dann sagst du so, jetzt habe ich das Angebot konzeptionell gebaut, die Fachkraftarbeiten machen die Fachkräfte, ja, da bin ich raus, da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass das eure Organisation, euer Unternehmen überfordern wird. Ich glaube, dass da viele Unternehmer, Führungskräfte und Systembauer ihrer Verantwortung nicht gerecht werden.
Ja, und wir können heute genauso, und dann haben wir halt, wir haben ja ein Potpourri an, ne, für dieses kleine Thema, an Themen, die wir heute haben, und dann können wir auch genauso mal über die Enttäuschung reden. Ich glaube, ja, haben wir auch viele Themen, Johannes, wenn wir selber merken, Mensch, wie wir uns das jetzt gedacht haben mit dem Systembau, ist gar nicht so geworden, wie wir es angenommen haben, jetzt in der Rolle des Systembauers. Ja. Dass man sich dann manchmal auch zu einfach macht. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt.
Also Erik, dann lass uns das mal angucken. Ich glaube, wenn du dich mit deinem Team gerade an der Stelle befindest, dass ihr so ein neues Angebot bauen wollt, das vielleicht skalierbarer ist, dann kann man der gleich oder leicht der Versuchung erliegen, dass man sagt, ne, konzeptionell steht's, jetzt müssen sie es umsetzen. Und ich glaube, dass wir da ein Missverständnis haben. Denn ich finde, wenn wir sagen, Arbeit am Unternehmen und Arbeit am System, heißt es auch an dieser Stelle mit reinzugehen. Ich weiß, da wird es jetzt viele Unternehmer geben, die sagen, ne, da seid ihr bevormunden, da seht ihr die Leute gar nicht und dafür haben wir doch die Menschen. Das stimmt ja alles. Ich sage ja auch nicht, dass ihr das machen müsst, aber seid zumindest dabei, ja, und guckt, ob die alles haben, was sie brauchen. Also als Coach agieren, ja.
Mhm,
Und vielleicht merkt ihr aber auch, dass die Menschen, die ihr bei euch im Unternehmen habt, jahrelang daran gearbeitet haben, in ihrem vielleicht Standard, in ihrem noch nicht so wiederholbaren Projektgeschäft und damit ein paar Glaubenssätze und Dinge haben und vielleicht manchmal doch eher in der ganzen Komplexität manchmal überfordert sind, weil sie die Muster nicht so sehen. Und wenn du dann sagst, das ist Fachkraftaufgabe und sich da rausziehst, bleiben die immer wieder an Dingen hängen und sehen die Muster nicht und sagen, dann kommen die zurück und sagen, dafür kann man kein standardisiertes Angebot bauen. Das passiert regelmäßig und das liegt nicht daran, dass es nicht geht, sondern dass es keinen gab, der gesagt hat, wartet mal ganz kurz, wir zoomen einmal raus. Was ist die Gemeinsamkeit nochmal gewesen, die wir gesehen haben bei den Kunden? Und jetzt zeigen wir auch mal gemeinsam, wir schaffen die ersten Beweise, dass es geht. Und ich glaube, es muss immer eine Truppe geben, die vorwegrennt und die ersten Beweise schafft. Das gab es bestimmt bei euch früher auch. Am Anfang gab es eine Truppe an Leuten, die vorweggerannt ist und das erste Mal diese Angebote gebaut haben. Und dann ist es vielleicht so ein Klassenschlager geworden, der immer wieder verkauft wurde. Und das braucht's. Und deswegen ist das aus meiner Sicht wichtig, am Anfang zu sagen, ey, wenn wir jetzt so ein System bauen, dann haben wir ein Konzept. Aber wir hören nicht am Konzept auf, sondern wir durchlaufen es dann auch tatsächlich mit den Kunden und bleiben, ich als Unternehmer, zumindest messend, als Coach, mit so lange dabei, bis wir auch merken, ey, wir sind doch auf besseren Ergebnissen. Alle, die jetzt bei YouTube sind, guckt euch, wenn ihr nicht bei YouTube seid, guckt euch YouTube an. Es gibt diese Kurve, ich habe die euch schon mal erzählt, ne? Du startest hier mit der Performance eures alten Systems, ja? Dann kommt die Veränderung, dann wird es erstmal ein bisschen schlechter und dann startet die auf das höhere Level. Wenn du jetzt aber das nicht mit begleitest als Coach oder als, ne, Sparringspartner, sondern die hier drin stecken bleiben, merken die, das wird ja erstmal schlimmer, ne? Und natürlich habt ihr wahrscheinlich gute Führungskräfte, die sowas auch sehen. Aber gerade denen als Sparringspartner da zu sein und auch sich ein eigenes Bild davon zu machen, von der Lage und auch ein Gefühl zu bekommen, wo müssen wir nachjustieren, auch strategisch, halte ich für wichtig und diese Zeit als sehr, sehr gut investiert.
Ich würde dazu noch so einen Punkt sagen. Ich glaube, warum das manchmal so scheitert. Du hast am Anfang damit begonnen, diesen Ausspruch, nein, das ist Bevormund für die Leute. Ich glaube, mal Hand aufs Herz, Butter bei den Fische, es gibt auch ein paar Leute, die einfach sagen, und das kann ich auch verstehen, also ne, das fühle ich auch selber, dass wenn man geschafft hat, geil wirklich am Unternehmen zu arbeiten, da wirklich sehr strategisch, sehr so ein bisschen im ne, die ganze Zeit von der Vogelperspektive da drin zu arbeiten und dann dieses Reinspringen machen muss, ne, aber das gut ausgewählt, ne, nicht reinspringen, um irgendwelche Standardabläufe mal wieder aufzuwerten, sondern reinspringen, um dann wirklich dieses System zu schaffen, dass das manchmal, wenn man sich dem nicht bewusst ist, auch unsexy wirken kann. Also wenn man es geschafft hat, nach jahrelang, 10 Jahre lang, warst du total operativ drinne, hast es geschafft rauszukommen, jetzt steht die nächste Entwicklungsstufe deines Unternehmens an und dann bist du auf einmal wieder gefordert, einen Prozess aufzubauen, wo du händisch wirklich ran musst, arbeiten musst, dann ist das manchmal unsexy, ne? Das ist blöd, jetzt wieder in einer, weiß ich nicht, im Dreck zu buddeln. Und ja, das ist auch manchmal eine kleine Bequemlichkeit, die sich da eingeschlichen hat. Deswegen, das gehört auch dazu, hinterfrag mal, ob das vielleicht auch eine Bequemlichkeit ist, dass du da gerade nicht ran möchtest. Weil du sagst, habe ich doch Leute eingestellt, die sind schon teuer genug oder irgendwie so eine Schutzbehauptung machst. Das beobachtet man nämlich auch ganz oft, ne?
Ja. Und Erik, wie oft ist es uns selbst so gegangen, oder? Du hast vorhin gesprochen, dass eine Selbstenttäuschung liegt. Ich habe gemerkt, auch bei mir, dass ich oft zu früh aus solchen Themen rausgegangen bin, auch aus dieser Haltung, ich will die Leute nicht bevormunden, ich will, ne, dass sie das selbst lösen, und darum geht's überhaupt nicht, es ist eben kein Entweder-Oder, das habe ich auch irgendwann erkannt, ja, dabei zu sein, zu beobachten, wie das ist, zu beobachten, was sagen Kunden danach, mit denen zu sprechen, zu gucken, klappt das gut, haben wir es uns so vorgestellt, es ist einfach ganz normal, dass wenn du so einen System-Switch machst, in eine höhere Skalierung, du hast Vorteile davon, in diesem neuen System zu arbeiten, ein ganz standardisiertes, aber es hat auch, alle Systeme haben immer auch Nachteile, und es geht dann auch darum, deswegen ist dieses, also du machst diese Umbrüche in ein skalierenderes System, deswegen, Erik, du bist mit dem System, wie es bisher war, einfach an die Grenzen gekommen. Aber da stecken ja schon viele dauerhafte Optimierungen im Tagesgeschäft drin, wo ihr immer wieder was gemerkt habt, es hat nicht funktioniert so. Und das brauchst dann einfach in dem neuen System auch. Und das sind am Anfang gerade größere Nachjustierungen. Und wenn du da nicht dabei bist und auch Dinge aus dem Weg räumst und sagst, und dabei hilfst zu sagen, was hat Prio, was nicht, können wir das verkraften? Ja. Ist das der gewünschte Effekt? Entstehen Unsicherheiten, und es hilft einfach dabei zu bleiben, wenn das so ein strategisches Thema ist für euch. Erste Workshops mit zu durchlaufen, Benchmarks zu setzen. Und es gibt einfach auch eine Wahrheit, Erik, die möchte ich einfach auch aussprechen. Verbrennt mich auf dem Scheiterhaufen dafür. Unternehmer sind aber auch manchmal gut, einfach durch die Wand durchzubrechen. Weil wenn einer sagt, das geht nicht, gibt es viele Unternehmer, die sagen, und jetzt erst recht. Und das hilft, wenn man durch solche neuen Dinge, das ist eine Superpower, die Unternehmer einfach haben und Unternehmerinnen. Und ich finde, die kann man bei sowas einsetzen. Und wenn ihr da zu früh rausgeht, und das nur konzeptionell macht, kann es einfach passieren, dass euer Konzept sehr lange braucht, bis es zum Fliegen kommt. Und ihr habt auch keinen, ihr seid auch nicht so richtig mit dabei. Und das bedeutet, wichtig ist also auch, mit reinzugehen und das wirklich zu tun. Denn von oben wirkt es dann immer so, ah ja, okay, das haben sie jetzt also noch nicht verstanden. Nee, vielleicht sind aber auch die Standards, die ihr euch überlegt habt, einfach blöd. Das ist mir zum Beispiel passiert. Dass man sich das schön überlegt, auf dem Blatt Papier sieht das auch alles toll aus, aber wenn du es dann selbst machst, merkst du, nee, das ist aber holprig.
Und ich habe noch ein bestes Practice aus der Sache, dann würde ich auch so lange drin bleiben, weil woran es dann auch auf Trader, man baut das auf, macht das auch sehr, ne, kooperativ und baut daraus und baut einen Standardprozess, und der läuft auch, man findet die 2, 3 Beweise, ne, weil das ist ja als Aufbauphase, und dann geht man raus, auch meistens zu früh, weil du musst, ich finde immer ein guter Punkt ist zu warten, bis es erstmal clasht, das System, und dann, also nach dem Standardaufbau, es laufen lassen, messen, dann, wenn es gut ist, einmal clashen lassen, das passiert eh irgendwann, ne? Und dann das, den Clash nochmal mitnehmen, denn auch eine Lösungskompetenz, wie ein standardisierter Prozess sozusagen wieder nach einem kleinen Ruckler wieder in den Standard kommt, ist auch noch wichtig, was man weitergeben muss. Und dann sozusagen rausgehen, ist auch noch, finde ich, ein Best Practice, was ich gelernt habe, was dann auch dir viel Arbeit erspart, weil wenn dieser Clash kommt, du bist komplett raus aus dem Aufbau und aus der Weiterentwicklung, dann merkst du es oft zu spät, dass das so ist, und dann leistest du wieder viel mehr Arbeit, als wenn du bis dahin einfach drinnen bleibst. So ist das, ist, glaube ich, wichtig. Ja.
Und Erik, ich würde sagen, du kannst natürlich in so einem Prozess die Stufen, wie stark du dich da involvierst, steuern. Es hängt natürlich echt von deinem Team ab. Brauchst du gerade jemanden, der wirklich vorne wegrennt und Beweise erzeugt, oder brauchst du jemanden, der Coach ist? Ich glaube, das hängt einfach davon ab, wo ihr steht. Da kann man auch was kaputt machen, wenn man da zu bevormunden ist. Ja. Und meine Tendenz ist eher, dass Unternehmer sich da eher zu sehr rausziehen. Ich kann es auch verstehen. Ich erlebe aber, dass das sehr viel Dynamik nimmt. Und gleichzeitig, vielleicht sind das auch alle alte Glaubenssätze, ich finde auch, es ist auch gut für Leute, für Teams zu sehen, dass sich der Unternehmer, die Unternehmerin auch noch die Hände schmutzig machen kann und mit anpacken kann. Ich fand das immer gut, wenn das Unternehmer noch können. Also wenn sie auch irgendwie das Handwerk zu teilen noch mit beherrschen. Es gibt natürlich auch welche, die das gar nicht können und auch trotzdem gute Unternehmer sind. Gerade bei Situationen, wo so ein Team vielleicht auch erstmal wieder Selbstbewusstsein braucht, weil sie gerade sowas Neues entwickeln. Und da sind natürlich auch Niederschläge und auch Dinge dabei, die erstmal nicht klappen. Hilft es, jemanden dabei zu haben, der sagt, komm, ich lerne das auch gerade, wir packen das zusammen an und ich begleite diesen Weg auch noch weiter mit. Schon von der Aufmerksamkeit. Ich habe das da sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
Ich glaube, wieder der Punkt, den wir vor 2 Wochen hatten, als wir das mit Kunde ist König hatten, das Thema, auch da geht es eigentlich wieder um gesehen zu werden. Das ist jetzt eigentlich, da ist der Kunde intern, ne? Da sind eure Teams intern und es geht eigentlich darum, was du gerade sagst, mit der Unternehmer kann sich ja die Hände schmutzig machen, geht es eigentlich darum zu sagen, Leute, ich sehe euch, ich sehe den Struggle, ich bin hier selber in einer Situation, wo ich es noch nicht komplett überblicke, wie die Lösung aussieht und ich muss mich hier selber gerade mal anstrengen und alles zusammennehmen. Und das zeigt den Leuten, hey, das ist überhaupt nicht schlimm, hier zu versagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Gleichmachung, was den Leuten ein Gefühl gibt, ich bin wichtig, ne?
Und ich habe ja auch noch eine Perspektive, die echt Mut machen kann. Weil auf der anderen Seite kann so eine Arbeit richtig Bock machen und auch diese Dynamik und den frischen Wind von früher reinbringen. Also als so ein heterogenes Team zusammen Sprints zu machen, vor Ort mal auch eine Nacht durchzumachen, an Themen wirklich fokussiert mal 3 Tage zu arbeiten. Das sind Dynamiken, Erik, die kennt man von früher, aber die hat man vielleicht gar nicht mehr so in seinem Alltag, wenn man so ein größeres System steuert. Und das bringt echt Dynamik rein. Und das kann auch cool sein für Leute, die noch nicht so lange dabei sind, zu sehen, ey, guck mal, ich lerne da auch was. Es kann eine super Wissensübergabe sein. Wie denkt ein Unternehmer? Wie geht der ran? Also um Leute auszubilden, kann das einfach auch ein super Werkzeug dabei sein. Und ich würde deswegen sagen, das ist ein Weg, der Spaß machen kann, der extrem viel Energie geben kann. Das bringt auch eine Selbstwirksamkeit, dass ihr nämlich auch an dem Thema, was da vor euch liegt, ganz direkt mitwirkt. Aber man muss sich ja bewusst sein, das ist halt fachliche Arbeit und das kann aber, ich finde es gut, dass wir alle nicht verlernen, wie man fachlich arbeitet, sondern nur noch in Meetings sitzen und die ganze Zeit
nur noch
theoretische, abstrakte Entscheidungen treffen, sondern auch an den Leuten anzupacken. Es gibt, glaube ich, nur, Erik, oder eine Sache, die wichtig ist, du musst genau wissen, mit welcher Perspektive du das machst. Die Lösung darf nicht sein, dass du jetzt ab jetzt alle Workshops wieder machst, sondern deine Aufgabe ist dabei zu helfen, dem Team zu guiden, zu coachen, dass das Team zukünftig das komplett alleine kann und es so standardisieren, dass es sehr viel wiederholbarer läuft, als es bisher ist und da auch nicht aufzuhören, bevor das erreicht ist. Und da würde ich sagen, könnt ihr viel beitragen zu, wenn ihr das richtig einfliegt und wenn ihr darauf auch immer achtet in dem Prozess und sich dessen euch auch bewusst seid, zu sagen, ich bin hier, um das wiederholbar zu machen. Ne? Das ist meine Aufgabe. Ich suche die Muster. Und das ist das finde ich eine Art von produktiver Arbeit am Unternehmen.
Ja.
Deswegen widerspreche ich da einigen, die sagen, Unternehmer arbeiten nur noch am Unternehmen und machen keine Fachkraftaufgaben mehr. Das sind Fachkraftaufgaben, es ist gleichzeitig die Arbeit am System und es ist das, wo Unternehmer sehr, sehr wirksam sein können und ihre Zeit x-fach wieder rausholen können.
Ja. Ich glaube auch noch zum Thema Einstellung oder was man sich sagen sollte, man sitzt da oft einem Irrtum auf, finde ich, oder so einer kognitiven Verzerrung, so ein Alles-oder-Nichts-Denken, wo man so sagt, hey, guck mal, wir müssen das jetzt noch machen und dann ist alles gut. Nee, ich finde, man sollte das immer wie so ein dauerhaftes Rad, ne? Wir arbeiten ja oft mit dem Bergsteigen, ne? Du bist eigentlich im Gebirge und steigst auf den Gipfel, dann gehst du wieder runter und steigst auf den Gipfel. Das ist was Kontinuierliches. Solange du Unternehmer bist, wirst du das auch machen. Ob du jetzt 30 bist oder 70 bist, wenn du das aktiv gestaltest, ne? Und aktiv Unternehmer sein möchtest, ist das was du immer wieder hast. Und was nicht, wenn du es jetzt erledigst, dann von deinem Tisch wegfällt und nie wieder so ist. Natürlich wird das Team reifer, natürlich wird das Team fähiger. Aber in bestimmten Stellen, umso innovativer es ist, umso näher es an den Kundennutzen dran ist, umso mehr wirst du auch noch in diesen Stellen beteiligt sein, weil du diese durch die Wand rennen Mentalität hast. Deswegen ist das wichtig, weder dem Team zu vermitteln, noch dir zu vermitteln, dass das jetzt ungewöhnlich ist, dass das jetzt gerade Eskalation intern ist, dass das jetzt gerade, ne, also es muss zum Leben, zur Genetik des Unternehmens gehören, dass diese Einsätze der Regelfall sind in unterschiedlichen Abständen.
Ja. Und Erik, ich finde, das ist etwas, was man auch bei einem Scaling Champion beobachtet, dass diese Leute echt wieder mit anpacken. Und denkt mal, die Hidden Champions, da standen die Leute auch manchmal wieder mit in der Entwicklungsabteilung und haben mit angepackt und mitgesponnen. Und ich finde das wichtig. Wir haben mal eine Folge gemacht zum Commitment zum Unternehmen. Ich finde schon, dass es eine Nähe zu dem Angebot braucht und so auch zu verstehen, was da im Detail passiert.
Ja.
Ich glaube, dass das Unternehmer tun. Sie hängen oft sehr operativ drin in dieser Weiterentwicklung. Und da fehlt manchmal, also es gibt auch eine Überspannung, wo du einfach nur so tief drin hängst und gar nichts mehr passiert, ne? Mhm. Ich glaube, da geht es wirklich, das richtige Maß zu finden. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bei so etwas gilt es, dabei zu bleiben und die Energie reinzubringen in das Team, ne? Die kommt von euch auch zu einem großen Teil und ihr müsst euch halt so sehen, als dann seid ihr der Guide für das Team, die auch immer wieder werden, die an Hürden stoßen. Und dann geht es ja darum, springen die da drüber oder bleiben die davor stehen? Und jedes Stehenbleiben kostet halt wieder viel Kraft zum Anlaufen.
Ja. Es hat viel damit zu tun, wie viel Leidenschaft bringst du das für das auf, was du tagtäglich eigentlich machst. Wenn du ein Geschäft aufbauen willst, und das hatten wir in dieser Commitment-Folge, wenn du ein Geschäft aufbauen willst, wo du eigentlich nur dran arbeiten willst, dass der Sales läuft, das Marketing läuft, dass du dann raus bist, dann vergiss es, dann würdest du es nicht machen. Wenn du eine Leidenschaft hast, wir sehen es an diesen ich finde Dirk Rossmann immer wieder sehr beeindruckend, muss ich sagen, gibt es einen schönen OMR-Podcast, wo Dirk Rossmann so erzählt, ne, der mit seiner Skatrunde und dann Martin Kind, ne, von Kindhörgeräte jede Woche da sitzt und die sind halt, das ist ein leidenschaftlicher Kaufmann, der hat das selber von seinem Fahrrad, die Produkte da aus dem Krämerladen irgendwie verkauft und hat heute einen der größten Drogerieketten, der ist bis heute begeistert von den kaufmännischen Tätigkeiten und deswegen läuft das auch natürlich inzwischen abgegeben an den Sohn und so, aber wenn du das hast und dann beobachtest du den Markt, dann ist es für dich auch Hobby und dann merkst du immer wieder diese Dinger, wo du reinspringen musst. Und das ist der Schlüssel. Das heißt, das macht alles nur Sinn, wenn du dieses Commitment und die Leidenschaft auch hast.
Sehr gut,
anders
Erik.
Wird das niemals klappen.
Und es ist aber auch, ne, Leidenschaftsprinzip gilt hier. Es ist aber auch die Chance, Erik, dass viele ja sagen, da war irgendwie mehr Bock dran, ne? Das ist auch der Weg, um Leidenschaft wieder zu entwickeln und auch inhaltlich zu arbeiten. Das ist der Weg.
Woran liegt es, dass ich keine Leidenschaft mehr habe?
Ja, ne? Dass das ihr dann zu weit weg vom Kunden und dafür wirklich eine Lösung zu bauen. Und ihr seid als Entwickler, als Tüftler doch, habt ihr eine übelste Kompetenz. Das ist doch eure Stärke, dann nutzt die doch und geht mit in dieses Team rein und tüftelt mit denen das aus, wie aber eine grundsätzliche Lösung aussieht und nicht mit jedem einzelnen Kunden, damit ihr nicht in die Fachkraftrolle dauerhaft reinrennt und das System von euch abhängig ist, sondern ihr es nutzt, um es weiterzuentwickeln. Und das kann ganz nah mit Kunden passieren. Also unsere Kunden nehmen ihre Kunden mit in die Sprints rein. Macht das nicht so dissoziiert von euren Kunden. Macht es gemeinsam mit den Kunden. Sprecht mit denen. Baut eine Lösung und baut die Zukunft des Unternehmens gemeinsam mit diesen Kunden. Und das macht übelst Bock.
Ja, so ist es.
Leidenschaft kommt bei mir jetzt auch gerade wieder hoch, weil ich das richtig geil finde. Ich sehe, wie dann bei den Leuten es wieder entflammt und auf einmal die Energie im ganzen Unternehmen wieder richtig förmlich spürbar ist. Es knistert an allen Ecken und Kanten.
Ja.
Es braucht Erik, ne, um auch diese Hürden, die es braucht, ein skalierbares Produkt umzusetzen, weil klar, das haben ganz viele schon versucht und viele sind damit gescheitert, weil sie eben nicht den extra Schritt gegangen sind. Und wir versuchen natürlich mit dem, was wir tun, viele Dinge zu vermeiden, die da schiefgehen können, aber du wirst nicht alles vermeiden können und dann brauchst du Energie, über die Hürden zu springen und sagen, nee, jetzt erst recht, jetzt machen wir es trotzdem nochmal.
Das ist einfach so. Weil das scheitert immer bei den Leuten, das habe ich auch schon oft gesagt, scheitert bei den Leuten, die sagen, ich baue jetzt ein skalierbares Produkt, weil
damit ich raus bin.
Exakt, ja, und überhaupt auch Leute,
oder die gründen zu
ja, na klar, die in Berlin ihre Firma gründen, weil sie sagen, was verkauft denn sich gut und was ist denn das?
Im SaaS.
Genau, so. Sondern es geht am Ende darum, das ist ein Werkzeug, Skalierung, der Scaling Champion ist ein Werkzeug, um wirklich Nutzen am Ende zu skalieren und nicht um zu sagen, ich bin da raus. Deswegen ist, das sind die scheitern. Die gewinnen, das sind die wirklich eine Leidenschaft.
Erik, Alter, das ist doch mal ein Statement.
So
ist es. So also rasche Zusammenfassung. Mein Statement ist, es ist ein Irrglaube zu sagen, dass ein Unternehmer keine fachliche Arbeit mehr machen kann, sondern dieser Skalierungsprozess ist das Mittel, wo Unternehmer ihre Tüfteleien, ihr für den Kunden krasse Lösungen nutzen können und das systematisch zu machen. Dafür brauchst du Unternehmer. Und es ist einfach ein fachlicher Prozess, darauf kann man sich einfach einstellen. Der kann aber genau deswegen richtig Bock machen und kann eigentlich diese Dynamik aus der Vergangenheit vielleicht wiederbringen. Und das ist ein Riesenhebel, den ihr habt für euer Gesamtunternehmen und alle anderen Kunden auch.
Ja.
So, gut, jetzt haben wir noch Johannes. Einen Tipp für ein gesundes Unternehmerleben.
Klasse.
Und zwar ist das wirklich ein gesundes Unternehmerleben. Wir haben schon das eine oder andere Mal von Tim gesprochen, also ein Personal Coach, Trainer, der mir geholfen hat, fitter zu werden. Und mittlerweile jogge ich. Also ich vor, ich bin gestern 45 Minuten am Stück gejoggt. Das wäre vor ein paar Jahren vor ein paar Monaten undenkbar gewesen. Ja. Weil ich immer dachte, dass mein Asthma das nicht geht. Aber ich bin gestern eine Riesenrunde nach Pillnitz gejoggt und über die Hügel zurück. Und ich habe, das ist halt, also, wer hätte das gedacht, Tim, der kann stolz sein wie Bolle, aber es ist halt echt mein Ding, ne? Weil Freiheit, du kannst überall hinrennen, das sind einfach nur Laufschuhe, du rennst los und du weißt halt echt nach dreiviertel Stunde echt, was du gemacht hast. Also so geht's mir zumindest gerade noch. Ich bin am Anfang. Aber das hätte ich nie gedacht, dass es geht. Also von daher, ne, großen Dank. Und gleichzeitig hat Tim mir auch echt einiges über Schlaf mitgegeben. Und ich habe da auch einen Tipp. Also einerseits hört euch jetzt mal das Statement von Tim an. Denn Tim gibt euch Tipps zu gesundem Schlaf. Und nach dem Thema habe ich auch noch was für euch. Und bitte, Tim.
Ein Tipp für ein gesundes Unternehmerleben ist definitiv, deine Schlafqualität zu verbessern. Denn am Ende des Tages, wenn du Kinder hast, wenn du ein Unternehmen hast, wenn du einen bewegten Alltag hast, dann ist nicht immer garantiert, dass du 8 Stunden Schlaf bekommst, 9 Stunden Schlaf bekommst, wie viel auch immer. Es ist aber sicher, dass du irgendwann halt schlafen musst. Also du wirst halt einfach schlafen müssen, früher oder später, länger oder kürzer, aber halt vor allen Dingen auch besser oder schlechter. Und wenn du es hinbekommst, die Schlafqualität zu verbessern, dann geht es nicht immer nur darum, mehr zu schlafen, um erholter zu sein, fitter zu sein, gesünder zu sein, sondern du kannst tatsächlich teilweise sogar mit weniger Schlaf dich am nächsten Tag besser fühlen, vor dem Wecker aufwachen und dein bestes Energielevel haben, auf dein volles Energielevel zugreifen. Wie das geht, da gibt es ganz viele verschiedene Methoden. Es geht da um spezielle Hormone, es geht da um spezielle Schlafphasen, Schlafzyklen, die optimal ineinander greifen müssen. Da kann man unendlich tief reingehen. Am Ende des Tages gibt es aber 2, 3 praktische Tipps, mit denen du es auf jeden Fall relativ leicht hinbekommen kannst, wenn du die konstant umsetzt, hier schon ein bisschen was zu bewegen. Ich habe tatsächlich mal einfach eine Faustregel aus unserem Programm, aus unserer Community mitgebracht von Unternehmern, was ich tatsächlich auch selbst so nutze und auch unsere Kunden so nutzen. Wir haben da Checklisten und Protokolle, die du nutzen kannst, um halt deinen Schlaf zu optimieren in allen verschiedenen Bereichen, sei es die Schlafumgebung, also das optimale Schlafzimmer, wo du dich von ganz alleine beispielsweise schon besser erholst mit 2, 3 kleinen Veränderungen, bis hin zu Routinen oder auch Nahrungsergänzungsmitteln, gibt es da ganz viel, was man machen kann. Ein super einfacher Anfang ist aber die 10-3-2-1-0-Regel. Was ist die 10-3-2-1-0-Regel? Eigentlich ganz leicht erklärt. Ja, das ist jede Zahl in dieser Faustregel steht für eine Routine, die du machen sollst. Ist einfach eine kleine Zusammenfassung verschiedener kleiner Routinen, die alle direkt dazu führen, dass du in der Zeit, wo du schläfst, besser schläfst, eine höhere Erholung hast und in die richtigen Schlafphasen reinkommst, etc. Wofür stehen jetzt die Zahlen? Die 10 steht für 10 Stunden vor dem Schlafengehen kein Koffein mehr zu trinken. Die 3 für 3 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr zu essen. Die 2 für 2 Stunden vor dem Schlafengehen nicht mehr zu arbeiten. Für den ein oder anderen Unternehmer eine etwas größere Herausforderung tatsächlich. Ja. Und die 1, das ist massiv unterschätzt, steht dafür, eine Stunde vor dem Schlafengehen mal wirklich ganz gezielt herunterzufahren. Einen sogenannten Winddown zu machen, würde man das im Sport nennen, also dich ganz gezielt zu entspannen, einfach mal eine Stunde bevor du schlafen gehst oder auch 30 Minuten mal als Minimum für den Anfang, macht einen riesigen Unterschied. Und die 0 in der 10-3-2-1-0-Regel schlussendlich steht dann dafür, 0 mal auf Snooze zu drücken, 0 mal beim Wecker auf Snooze zu drücken und am besten sofort mal nach draußen an die frische Luft, an den freien Himmel zu gehen und mal 15 Minuten unter den freien Himmel zu gehen, einfach sobald du das kannst. Ja, und Wie kannst du jetzt diese Checkliste für dich nutzen, um als Unternehmer direkt auch zu optimieren und hier jetzt nicht zu overengineeren, sondern wirklich mit 2, 3 einfachen Anpassungen für dich eine Verbesserung rauszuholen? Du kannst natürlich alle Sachen auf einmal umsetzen. Was ich dir aber empfehlen würde, wäre einfach bei diesen ganzen einzelnen Punkten einmal kurz für dich durchzugehen, wo du glaubst, dass du gerade das größte Potenzial hast, wo du also am meisten mit diesen Punkten brichst, und damit mal anzufangen, einfach mal einen von diesen Punkten zu optimieren oder 2 von diesen Punkten zu optimieren. Wenn du dann eine kleine Routine für dich gefunden hast, das einigermaßen konstant umsetzt, dann wirst du wahrscheinlich schon eine Verbesserung spüren und kannst dann aber mit den nächsten Routinen darauf aufbauen.
Ich habe seit Kürzen erst noch was für einen Schlaf, Erik. Vielleicht für dich, meine mal kleine Schlafmaus. Wir sind ja beides eigentlich Frühaufsteher, oder? Also wenn wir zusammen bei so einer Party waren, sind wir meistens,
die Ersten, die zurück sind.
Die früh wieder da sind. So. Und ich habe, Erik, immer ein Problem gehabt mit Wecker, weil die mich hardcore, ne?
Ja.
Irgendwie, das war nicht so mein. Ich habe jetzt was gefunden. Es gibt bestimmt viele Apps, aber das hat mich echt begeistert. Da bin ich gerade voll drauf. Die Sleepwave App. Mich hat nämlich der Apple-Wecker ultra genervt, weil ich den irgendwie kompliziert fand und irgendwie auch nicht schlecht gut einstellbar. Und also dieses also das ist wie, als wenn jemand mit einem Presslufthammer neben dir früh startet. Das ist irgendwie echt nicht mein Ding, wie ich früh im Morgen starten will.
Ja.
Und diese Sleepwave-App, ich werde nicht dafür bezahlt, ja? Die sieht irgendwie so hier aus. Kann man das sehen?
Ja.
Boah. Also, wie muss ich das machen? So? Nee, so.
Ja, nehmen wir
sie. Da stellst du deinen Wecker ein und dann gibt es hier einen ganz klassischen Wecker und dann gibt es hier einen, warte, ich muss gucken, einen smarten Wecker. Weißt du, was ein smarter Wecker ist? Der, jetzt wird's dünn, kann ich mal versprechen an alle?
Ja.
Durch irgendwelche Mikrosensoren, das Handy legst du neben dich,
ja,
kriegt der, ohne dass du eine Apple Watch drumherum hast, mit, wann du im Tief, REM und Kernschlaf bist.
Wahrscheinlich, finde ich, bewegst und sowas, ne?
Und Erik ermittelt dann ein Aufwachfenster. Also du baust dann, der schlägt dir ein Aufwachfenster vor, wenn du ins Bett gehst. Und da sagst du dann, vielleicht bei mir ist es 20 Minuten oder 30 Minuten, dann kannst du hier verschiedene Töne, Einschlafhilfen, sanftes Erwachen, Weckerklänge, verschiedene auswählen.
Ja.
Und kannst dann, Erik, jedes Mal, also ich wach früh mit Vogelgesang und Plätschern und See und Camping auf.
Ja.
Und Erik, der weckt mich zwischen, bei mir jetzt gerade zwischen 4 Uhr 50 und 5 Uhr
15. Boah, da war ein Club.
Ja, sorry. Kinder. Ja, 5 AM Club. Und weißt du, wie geil ich aufstehe?
Ja.
Weil der das halt in der Phase macht, Erik, wo du nicht Tiefschlaf hast, sondern sanft.
Ja,
und dadurch, ey, Alter, ich wach früh auf und ich, hä?
Das ist geil, muss ich auch mal gucken. Ich wach tatsächlich meistens 10 bis 15 vor dem Wecker tatsächlich das erste Mal auf.
Ja, und aber irgendwie ist da kommen irgendwelche Signale, was echt wild ist, und ich wache so gut auf. Und
geil.
Dann gibt's halt abends noch, dann gibt's ein Tracking komplettes.
Ja.
Ne, wie du es hier den Schlaf abläufst.
Ja.
Und Erik, ich merke auch, dass es gibt dann einfach abends noch eine Einschlafhilfe, da gibt's so Meditationsmusik, ne?
Ja.
Handy kann nichts mehr, keine Funktion mehr, und es gibt Meditationsmusik, legst es einfach neben dich.
Oh, sehr, ja.
Das ist mein neues Werkzeug, um abends entspannt nochmal der Tim sagt immer wind down, also dass du so runterfährst, ne? Dann macht er eine Routine, und dann gibt es morgens auch noch eine Routine, und das hilft mir, die Routine zu halten.
Finde ich richtig geil. Ich werde mir tatsächlich die App mal runterladen, weil finde ich ganz spannend. Wie gesagt, ich habe nicht so ein Problem mit Wecker. Mein Tipp übrigens abends für Einschlafen mit Wikipedia, ich habe das schon mal genannt, ist mein. Es gibt noch Einschlafen mit Weltall und Einschlafen mit Geschichte. Das sind so mit ganz ruhiger Stimme vorgelesene Wissenssachen, und die liebe ich. Und ich möchte nicht mit wenig Stolz sagen, vor ein paar Monaten, das waren mal unsere Büronachbarn, die Schönlein Media, die diesen Podcast produzieren, oder diese Podcast-Reihe produzieren, super erfolgreich inzwischen. Und ich habe denen gesagt, Leute, weil ich bin ein Riesenfan. So. Und da habe ich gesagt, Leute, ich hätte gerne eine eigene Folge, könnt ihr mal was über Wein machen? Und das haben die dann, kam tatsächlich einen Monat später, kam diese Folge über Wein raus, also Einschlafen mit Wikipedia, Folge Wein. Wer sozusagen das mal hören will, Weil leider sind die Credits nicht benannt, finde ich ein bisschen schade, aber ich sehe es ihnen nach. Mit dem Anwalt, nein. Nee, aber auf jeden Fall.
Christian Scherz.
Genau. So. Nee, aber auf jeden Fall müsst ihr das mal, finde ich super. Einschlafen WGP, ja, liebe ich. Macht mich sehr glücklich nach. Genau.
Das lesen die quasi vor.
Die lesen, also das ist natürlich redaktionell aufbereitet, aber da lesen die irgendeinen Artikel. Ich glaube, kommt immer sonntags raus. Mir reicht's aber, weil ich schaffe eh nur 5 Minuten von der Folge.
Und ich dachte, so ganz so Notenstimme. Ich dachte eigentlich immer, dass du abends das Skating Champions Podcast hörst.
Nein, nee, das machst du doch. Nee, das machst du doch. Nee, meine eigene Stimme brauche ich tatsächlich nicht zum Einschlafen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hilft. Und Meine Frau liegt ja auch noch da mit im Bett. Ich weiß nicht, ob der das jetzt helfen würde.
Schatz, wenn du mich das gegen Champions Podcast anmacht. Ich finde das bei Erik, wenn ich es auch komisch. Aber wenn ihr das macht, ist es für uns vollkommen
okay. Das wäre okay. Ja, hey, da bin ich vollkommen.
Und wenn ihr wollt, dann machen wir mal eine Einschlafphase. Ja, dann machen wir hinten Wind Down.
Ja.
Aber einschlafen genau. Mit Wikipedia, ja. Das merke ich mir, das klingt irgendwie echt gut.
Es ist super.
Ich habe ja noch einen Podcast, den kann ich euch auch mitgeben.
Oh, noch ein Podcast.
Hier. Oh, jetzt. Einschlafen mit Wikipedia, das ist ja geil. Also das
ist wirklich toll.
Hier gibt's ja noch mit Tolkien, Hogwarts, Harry Potter.
Ja, Alter. Ja genau. Die
Einschlafen mit aber grade,
Hogwarts, Harry Potter ist auch super, ja.
Einschlafen mit Geschichte. Oh, jetzt bin ich aber hier gerade, glaube ich, in Rabbit Hole reingegangen. Ja, dann melde ich mich mal ab für heute.
So.
Einschlafen mit Reklamhörbüchern. Na, das ist ja mega.
Es ist wirklich toll, wirklich. Stimmt, ganz vergessen, was es noch alles gibt. Aber
Selbstbetrachtung. Genau. Oh Gott. Also da kannst du auf jeden Fall lange schlafen. Ich höre Hörbücher zum Einschlafen. Gibt's einen Podcast? Das guckt ihr euch jetzt auch mal an. Hörbücher zum Einschlafen. Gelesen von Jan Lindner. Und das Krasse ist, da ist ein Bär drauf auf diesem Cover. Und ihr werdet merken, wenn ihr die erste Folge hört, warum da ein Bär drauf ist, weil der hat eine Stimme wie ein Bär. Und dann liest er Hans-Christian Andersen, Sherlock Holmes, Franz Kafka, was ist denn hier noch so? Ja, Christian Andersen macht ja ganz viel, Oscar Wilde. Schönsten Märchen aus England, aus Schwefel, Mädchen mit den Schwefelhölzern und sowas, liest er dann vor, auch so ein bisschen auf ein, und in einer Bärenruhe. Ist wirklich geil. Ein Bär. Also ist wirklich toll. Kann ich euch nur empfehlen.
So, das höre ich auch gerne. Ja. Da bin ich immer wieder Fan von sowas. Super.
Ach Mensch, dann haben wir heute eine gute Nacht.
Dieser Service-Typ hier raus. Sehr gut. Sehr gut.
Schön, ey. Na gut, ihr Lieben.
Dann
hoffe ich mal, dass eure Skalierungsinitiative nicht einschlafen.
Ja.
Ne? Sondern die schön
dass ihr euch die Hände schmutzig macht.
Euch die Hände schmutzig macht.
Ich würde sagen, bewertet das Ganze mal. Guckt bei YouTube vorbei, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Abonniert schon mal den Kanal und freut euch auf die erste Folge. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.